Wir lesen heute Morgen eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 11. 1. Mose, Kapitel 11. Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinea, und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil der Herr dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Ich habe für den heutigen Morgen eine Stelle rausgesucht aus der Bibel, die wie kaum eine andere, denke ich, bekannt ist. Das heißt, es ist eine Stelle, die auch in nichtchristlichen Kreisen, auch in anderen Religionen bekannt ist. Und ich glaube, es ist einer der absolut zentralen Texte der Bibel überhaupt. Und immer wenn man so einen zentralen Text nimmt, so geht es mir zumindest, ist die Frage natürlich, ist das ein Text, den jeder schon kennt? Braucht man den überhaupt dann noch im Gottesdienst? Sollte man darüber predigen? Ich glaube ja. Ich glaube ja aus einem einfachen Grund. Dieser Text in 1. Mose 11 gibt uns Auskunft darüber, wie wir Menschen, würde man vielleicht so umgangssprachlich sagen, gestrickt sind. Wie wir ticken oder wie junge Leute sagen würden, wie wir Menschen vielleicht drauf sind. Die Ausgangssituation ist zunächst einmal eine spannende. Alle Menschen sprechen eine Sprache. Für uns heute unvorstellbar. Das bedeutet, jeder kann mit jedem sprechen. Man versteht sich im Zweifelsfalle hoffentlich ohne Missverständnisse. Und die Kinder, die Jugendlichen und vielleicht auch die Erwachsenen, die müssen keine Vokabeln mehr lernen, keine Fremdsprache. Ich fahre nach China und ich rede mit den Menschen. Ich fahre nach Russland, ich spreche mit den Menschen und wir verstehen uns alle. Und wenn wir uns vielleicht einen kleinen Moment diese Situation vor Augen führen, dann müsste man meinen, dass wir hier eine perfekte Grundlage haben. Eine perfekte Grundlage dafür, dass sich diese Menschheit positiv entwickelt. Kurz zuvor, ein paar Kapitel zuvor, gab es die Sintflut. Und nach der Sintflut sollte es einen Neuanfang geben. Die Menschen hatten vor der Sintflut in Gottes Augen böse Ziele verfolgt. Es heißt in 1. Mose 6, Vers 5, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allezeit nur böse, da kam er auf die Erde, beziehungsweise hat er die Menschen gerichtet. Aber nun, nach der Sintflut, sollte es einen Neuanfang geben. Die Menschen durften einen Neuanfang machen. Aber, und das ist vielleicht das Bemerkenswerte, auch das Tragische an der Geschichte. Der Turmbau zeigt, dass die Menschen ihre Lektion überhaupt noch nicht gelernt hatten. Ich möchte gleich zu Anfang eine Frage an uns alle stellen, an mich, an euch, vielleicht auch an die Zuhörer, die im Internet später die Predigt hören. Wo hast du vielleicht in deinem Leben Gottes Lektion noch nicht gelernt? Wo bist du vielleicht vor Gottes Lektion davongelaufen? Wo hast du vielleicht versucht, dich irgendwie durchzulavieren? Das Schöne ist nämlich, für die einen wird es beängstigend sein, für die anderen eine große Hoffnung. Wenn wir nämlich wirklich Kinder Gottes sind, dann wird Gott so lange weitermachen, uns immer wieder den Spiegel vorhalten, uns immer wieder in ähnliche Situationen führen, bis wir unsere Lektion gelernt haben. Und wir können, Gott sei Dank, an dieser Stelle nicht fliehen. Jona ist das Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit ja über Jona hier gepredigt. Jona glaubte auch, seinen Weg gehen zu können, nicht das zu machen, was Gott mit ihm vorgesehen hatte. Aber Gott war stärker, ausdauernder. Und ich glaube, wir haben jeder in unserem Leben durchaus Lektionen, wo wir große Probleme mit haben, sie zu lernen. Aber, noch einmal, Gott wird an dieser Stelle nicht locker lassen. Zurück zur Geschichte. Ich habe gesagt, es war eine anscheinend zunächst mal perfekte Ausgangssituation, aber wo liegt denn dann nun das Problem? Nun, Gott hatte ganz deutlich gesagt, was er wollte. Gott wollte, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten sollten. In 1. Mose 9,1 hieß es: Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Die Menschen aber? Die wollten das nicht. Die wollten lieber an einem Ort verbleiben. Und eine Randbemerkung sei mir gestattet, auf die heutige Zeit bezogen: Vermehren wollen sie sich heutzutage übrigens auch nicht mehr. Zumindest nicht hier in diesem Land. So, also, die Menschen wollten sich nicht über die Erde zerstreuen. Und das war ganz klar, ganz offensichtlich so, dass die Menschen damit ihre Wünsche, ihre Ziele in den Vordergrund stellten und nicht mehr Gottes Wünsche und Anordnungen. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, erkennen wir uns an dieser Stelle auch wieder. Ich erkenne mich an dieser Stelle durchaus wieder, dass es durchaus Wünsche, Ziele in meinem Leben gibt, wo ich sagen muss, dass ich sie vielleicht auf eine Stufe hebe, die nicht recht ist. Und Gott verwirrt daraufhin die Sprache der Menschen und zerstreut sie. Und nun wollen wir uns mal etwas genauer, detaillierter anschauen, wie es dazu kam. Vielleicht geht es euch auch so, dass wir uns manchmal heutzutage fragen, warum es so viele Konflikte auf dieser Erde gibt. So viele Konflikte zwischen den einzelnen Volksgruppen, den einzelnen Ländern auf der Erde und warum es auch keinen dauerhaften Frieden gibt, warum kein dauerhafter Friede möglich ist. Warum gelingt uns Menschen dieser Friede nicht? Ja, wir versuchen ja immer wieder Konflikte friedlich zu lösen und wenn wir uns nur das 20. Jahrhundert anschauen, zwei große Kriege. Nach dem Ersten Weltkrieg oder am Ende des Krieges, diese Idee Wilsons Friedenspunkte, man wollte eine neue Weltordnung schaffen, man wollte friedlich miteinander umgehen. Man hat einen Völkerbund gegründet nach dem Krieg und hoffte, mit diesem Völkerbund und mit allen guten Vorsätzen kann es ja gar nicht mehr zu einem Krieg kommen. Es kam zu einem Zweiten Weltkrieg. Die Vereinten Nationen wurden gegründet. Ihr kennt die Geschichte. Und wenn wir uns heute anschauen, wo die Welt steht, dann müssen wir sagen, dass wir so weit nicht gekommen sind. Es gibt die Kriege immer noch auf der Welt. Es gibt die Konflikte auf der Welt. Warum sind wir Menschen eigentlich so machtlos an dieser Stelle? Nun, ich glaube, die Antwort oder eine Antwort finden wir in 1. Mose 11. Zunächst einmal sind die Sätze, denke ich, bemerkenswert und interessant, wo es heißt, wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Ich habe mit dem Handwerk wenig am Hut. Ich versuche da, mich jetzt recht allgemein auszudrücken, weil das nicht meine Baustelle ist im wahrsten Sinne des Wortes. Aber so viel ist mir an der Stelle klar. Wir Menschen sind etwas ganz Besonderes. Wir Menschen sind nämlich in der Lage, uns die Natur zunutze zu machen und aus dem Nichts großartige Dinge zu erschaffen. Die Menschen, die damals lebten in dieser Gegend, die hatten keine Steine, keine Natursteine in großen Mengen zur Verfügung. Und aus diesem Grund erschufen sie sich, bauten sich ihre Steine einfach selbst. Ja, also vielleicht war es so, dass sie bemerkten, dass wenn man Lehm, feuchten Lehm in die Sonne legt oder aus Versehen liegen gelassen hat, wie auch immer, dass der plötzlich hart wird, hart wie Stein. Und dass man, wenn man ihn am Ende im Feuer brennt, dass man dann sozusagen aus dem Nichts etwas erschaffen kann. Und sie begriffen plötzlich, wir können ja selber Steine herstellen. Sie waren somit ihre eigenen Bauherren. Betonung liegt an der Stelle auf Herren geworden. Und diese Fähigkeit des Menschen, sich eine eigene Welt zu erschaffen, sich die Erde nutzbar zu machen, Impfungen zu entdecken, zum Mond zu fliegen, den Wind zur Energiegewinnung zu nutzen, der hebt uns ja heraus über alle anderen Kreaturen auf dieser Erde. Ja? Wir sind zwar laut offizieller Darstellung vom Affen entstanden, aber wer hier in den Zoo geht, der wird sehen, was ein Affe kann. Der Affe ist in der Lage, mit einem Stöckchen vielleicht irgendwo im Termitenbau rumzustochern. Der kann auch noch ein paar andere Kunststückchen, aber ein Affe fliegt nicht zum Mond, solange er nicht in der russischen Mondkapsel ins All geschossen wird in den Anfangsjahren der Raumfahrt. Wir Menschen können das aber alles. Aber hier stecken sozusagen Fluch und Segen, Segen und Fluch, oder sind ganz nah beieinander. Hier steckt nämlich eine große Gefahr. Der Mensch beginnt nämlich zu glauben, dass sein Leben unabhängig von Gott existiert. Er glaubt, dass er gar keinen Gott mehr braucht zum Leben. Gott ist tot, wie Nietzsche einmal sagte. Und wenn es ihn denn doch gibt, völlig belanglos für sein Leben. Welch eine Fehleinschätzung. Aber trotz allem sei die Frage erlaubt, wie sieht es denn mit uns heute aus? Ja? Laufen wir nicht auch in unserem Leben Gefahr, manchmal zu glauben, dass es unser Können, unsere Genialität ist, die uns Sachen gelingen lässt? Ja? Vielleicht auch ein Prediger, der predigt und am Ende bekehrt sich einer. Im stillen Kämmerlein denkt der Prediger vielleicht auch, Gott wusste schon, warum er diese Wahl getroffen hat und mich zum Prediger gemacht hat. Wir Menschen glauben, alle Dinge in der Hand zu haben. Und das ist die große Gefahr. Und die ersten, diese Menschen, die hier bauen, die bauen eine Stadt und sie bauen einen Turm. Und ich glaube, dass die Stadt beziehungsweise die gesamte menschliche Zivilisation ein Zeichen auch dafür sind, dass der Mensch sich gegen Gott stellt, dass er versucht zu sein wie Gott. Das ist eine, denke ich, knallharte Aussage für Menschen, die in der Stadt leben. Heißt das etwa, alle Menschen, die in der Stadt sind, sind gottlos? Nun, zunächst einmal bleibt festzustellen, wenn man so die Geschichte sich anschaut, die Menschen lebten auf Dörfern, irgendwann sind sie in Städte gezogen. Sie versuchten sich in immer größeren Einheiten und Gruppen zu organisieren und im Zweifelsfall ein Leben ohne Gott zu führen. Der Mensch baut Städte und umgrenzt sie mit dicken Mauern. Wir sehen das heute noch in unseren Städten, dass es da teilweise diese Stadtmauern noch gibt oder Teile der Stadtmauern. Und es gab den Satz, die Stadtluft macht frei. Man war frei und man war sicher hinter diesen dicken Mauern. Denn diese Mauern geben Sicherheit. Der Mensch, er stellt immer ausgefeiltere Dinge her und plant und organisiert sein Leben immer minutiöser. Er versichert, sichert und versichert all sein Tun und seinen Besitz. Um am Ende dann zu glauben, dass er sein Leben und seine Zukunft wirklich selbst in der Hand hätte. Und heute Morgen, was wir gehört haben über die Schwester, die so schwer gestürzt ist in der Schweiz. Allein diese Sache zeigt uns, wie fragil, wie zerbrechlich, wie anfällig unser Leben ist. Und wir, wenn wir ehrlich sind, nichts in der Hand haben. Gar nichts. Gar nichts. Nichts, nichts, nichts. Manchmal ist es aber auch so, dass wir einfach so beschäftigt sind, dass wir vergessen, dass es noch einen Gott gibt, oder dass wir so überheblich sind, zu glauben, auf ihn verzichten zu können. Aber auch das mit dem Vergessen und dem Beschäftigtsein, ich glaube, das kennen wir. Und in der heutigen Zeit wird dieser Punkt, glaube ich, auch immer wichtiger. Durch die modernen Medien, sei es das Telefon, seien es die Computer, sind wir so beschäftigt, dass wir fast keine Minute mehr haben, mal in uns zu gehen, nachzudenken, zu schauen, wo stehen wir überhaupt. Und diese Menschen, wir, die wir in diesen Städten leben, die glauben, unser Leben in der Hand zu haben, wir bauen auch mit Ziegeln. Und ich glaube, der Ziegel hat hier eine mehrfache Bedeutung. Er ist, glaube ich, auch ein Zeichen für die Ewigkeit. Ja? Der Mensch glaubt, für die Ewigkeit zu bauen. Ein tausendjähriges Reich, wie die Nationalsozialisten glaubten. Ja? Welche Überheblichkeit, welche Selbstüberschätzung des Menschen wird hier sichtbar? Und dieser Grundkonflikt des Menschen, der beschrieben wird in 1. Mose 11, der zieht sich meiner Ansicht nach durch bis in unsere Zeit. Das heißt, die gesamte Problematik der Euro-Krise beziehungsweise der Krise der gesamten EU wird in diesem Licht betrachtet noch einmal überdeutlich. Das heißt, wir reden hier nicht von, wie wir hier im Rheinland vielleicht sagen, uralten Kamellen, Dingen, die schon längst vergangen sind, sondern von hochaktuellen Ereignissen. Und die Menschen, die sich diesem direkten Auftrag Gottes aus 1. Mose 9, Vers 1 widersetzten, die gaben auch einen Grund an. Und dieser Grund, der existiert bis in unsere Zeit hinein. Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Natürlich zeigt sich hier ihr Ungehorsam, das ist das eine. Gott fordert sie auf, die Erde zu füllen, sie tun es nicht. Sie wollen nicht zerstreut werden. Sie wollen zusammenbleiben und sich nicht zerstreuen. Und außerdem wollten sie noch etwas. Sie wollten am Himmel kratzen. Sie reckten ihren Finger sozusagen in den Himmel, in Form dieses Turmes. Und alle Türme, die je gebaut wurden, haben das ja irgendwo mit, dieses am Himmel kratzen. Ob das jetzt die Kirchtürme sind des Mittelalters oder die Hotelneubauten oder diese riesigen Gebäude, die in den arabischen Ländern teilweise in diesen Scheichtümern gebaut werden und in Zukunft bestimmt auch weiterhin gebaut werden. Man möchte am Himmel kratzen. Man möchte sozusagen in diese göttliche Sphäre vorstoßen. Sie wollten ihre Hand bis dorthin recken und ihren Machtanspruch deutlich machen. Und wir kennen natürlich alle dieses Gefühl, was dahinter steckt. Das ist die Schlange im Garten Eden. Ihr werdet sein wie Gott. Ja? Sie wollten sich einen Namen machen, nicht Gott. Sie wollten sein wie Gott und ihre Macht deutlich machen. Der Mensch wollte für seine Taten gelobt werden. Und hier wird ein Hauptunterschied deutlich. Eine Frage, die jeden betrifft, der etwas tut. Wem zur Ehre tust du es? dir zur Ehre oder Gott zur Ehre? Und hier in 1. Mose war es nicht Gott zur Ehre, es war den Menschen zur Ehre. Aber das Beruhigende ist, dass wir wissen dürfen, dass der Mensch zwar Dinge plant, aber Gott seine Finger sozusagen immer mit im Spiel hat. Gott lässt sich nicht verspotten. Und deshalb heißt es, da stieg der Herr herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, sie sind ein Volk, sie sprechen alle eine Sprache. Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute der Herr sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Manchmal ist es ja so, vielleicht wie das kleine Kind, das macht das Licht aus und denkt, jetzt ist es gesichert, oder der Vogel Strauß, der seinen Kopf gleich unter die Erde steckt und denkt, dann ist er auch sicher, dann sieht ihn nämlich keiner. So sind wir Menschen vielleicht auch, weil wir manchmal glauben, Gott sieht es ja gar nicht. Aber Gott sieht die Auflehnung des Menschen, er sieht den Ungehorsam und er macht den rebellischen Menschen einen Strich durch ihre Rechnung. Das finde ich beeindruckend. Wir Menschen, die wir doch glauben, alle Dinge fest in der Hand zu haben, werden von Gott durch ein Fingerzeig wieder auf seinen Weg zurückgebracht. Und Babel ist dabei ja nur ein Beispiel unter vielen. Wo ist Ägypten? Wo Griechenland? Wo Rom? Wo das Sowjetimperium? Und wo ist Hitlers tausendjähriges Reich geblieben? Alle sind zerschlagen. Alle sind Vergangenheit. Gott lässt hier nicht mit sich spaßen. Wann immer wir Menschen versucht haben, uns eine Stadt oder eine Gesellschaft zu erschaffen, die nicht auf Gottes Grund ruhte, waren wir zum Scheitern verurteilt. Wer glaubt, von Gott unabhängig regieren zu können, muss scheitern. Welch Kampfansage an alle gottlosen Herrscher auf dieser Erde und welche Sicherheit für die Kinder Gottes. Gottloses Treiben wird niemals ewig Bestand haben. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen. Keinen Frieden, spricht mein Gott, gibt es für die Gottlosen, heißt es in Jesaja. Und dieses Wissen hat vielen Mut gemacht in den Zeiten der Diktatur, in den Zeiten, als Hitler an der Macht war. Dieses Wissen, dieser sogenannte Führer, der wird keinen Bestand haben. Er wird nicht ewig regieren. Gott wird das nicht mit sich machen lassen. Und unter diesem Blickwinkel betrachtet, schauen wir uns einfach vielleicht nochmal vor unserem geistigen Auge auch die Entwicklungen in Europa und auch weltweit an. Fragen wir uns, wo kommt Gott vor? Ist unsere Gesellschaft wirklich auf Gott gegründet? All unsere Perfektion, unsere Technik, unser Militär, unsere Toleranz, unsere Nächstenliebe, unser Bankensystem, unsere Krankenversicherung, die werden uns im Endeffekt nicht schützen können, sofern wir unsere Stadt, sofern wir unsere Welt ohne Gott bauen. Nun, was sollen wir lernen aus der ganzen Geschichte? Das eine sagte ich schon. Weder unsere Zivilisation noch unser Leben werden Bestand haben, sofern sie nicht auf Gott gegründet sind. Und es gibt nur einen Weg zur Einheit, zur Verständigung und zum Frieden. Und der führt über Gottes Heiligen Geist und über unseren Herrn Jesus Christus. Und diese Wahrheit lässt mich natürlich auch zu dem Schluss kommen, dass keine menschlichen Bemühungen können je zu einem dauerhaften Frieden führen. Es gibt im Neuen Testament ein Gegenbeispiel. Es gibt ein Gegenbeispiel, wie es auch laufen kann. An Pfingsten, da versammelten sich auch Menschen. So wie damals beim Turmbau zu Babel. Aber es gibt einen unübersehbaren Unterschied zu der Turmbaugeschichte im Alten Testament. Die Menschen, die sich da versammeln, sind einmütig. Vielleicht auch einmütig wie die Menschen damals beim Turmbau zu Babel. Aber sie waren einmütig auf Gott ausgerichtet. Sie waren auf Gott ausgerichtet und nicht auf sich selbst. Und jetzt kommt es. Und Gott schenkt ihnen durch den Heiligen Geist wieder eine Sprache. Die Verwirrung der Sprache wird an diesem Tag durch Gott wieder aufgehoben. Es ist Gottes Gnade. Es ist nicht der Wille des Menschen. Wir wollen etwas schaffen. Wir wollen etwas tun. Sondern Gott schenkt an dieser Stelle die Gnade, dass plötzlich alle die großen Taten des Herrn verherrlicht bekommen. Sie verstehen es. Aber durch Gottes Gnade. Das heißt, die gemeinsame Sprache, die Jahrhunderte vorher dazu führen sollte, sich selbst einen Namen zu machen, eine Stadt zu bauen, die nicht auf Gott gründete, diese gemeinsame Sprache, jetzt von Gott geschenkt, dient Gottes Ehre. Es werden die großen Taten Gottes verkündet. Es heißt in der Apostelgeschichte, wir hören sie in unseren Sprachen die großen Taten Gottes verkünden. Nicht die großen Taten der Apostel, nicht die eigene Ehre. Gott steht hier im Mittelpunkt. Und hier wird deutlich, dass wir Menschen bei all unserem Tun von Gott und seiner Gnade abhängig sind. Und dies zu bekennen, ist wichtig, damit Gott am Ende treu und gerecht sein kann. Treu und gerecht in dem Sinne, dass er uns unsere Sünden vergibt und wir zu seinen Kindern werden. Was immer wir getan haben, Gott kann es vergeben. Und im Sinne dessen, was bei diesem Turmbau passieren sollte, zu bekennen, dass vor Gott, dass wir vor Gott durch unsere eigene Leistung, unser eigenes Tun nicht bestehen können. Und das ist für viele Menschen sozusagen schon ein Kriterium, dass sie sagen, ich möchte nicht zu Gott kommen, weil wir stolz sind von Natur aus. Wir sind stolz, weil wir glauben, etwas vollbracht zu haben. Und nun soll ich zu Gott kommen und sagen, Herr, ich bin von dir und deiner Gnade abhängig? Das wollen viele nicht. Und zu bekennen, allein von Gottes Gnade abhängig zu sein, da wir Sünder sind, ist schwierig. Allein von Gottes Gnade. Wie gerne würden wir etwas mitbringen und sagen, aber Herr, ich habe doch. Aber die Bibel sagt nein. Nur die Gnade ist es, sonst nichts. Und wir sollen unseren Sinn auf Gott ausrichten und wir sollen uns fragen, welche Ziele er verfolgt. In der Bibel lesen ist da wichtig, um herauszufinden, welche Ziele Gott verfolgt. Wenn ich nicht dort lese, weiß ich ja gar nicht, was er vielleicht von mir will. Und vielleicht als Abschluss zwei Lehren, die wir mitnehmen können. Aus dem Turmbau zu Babel, gegen Gott muss jedes Unternehmen scheitern. Und mit zu der Pfingststelle, mit Gott und seinem Geist ist alles möglich. Oder aber mit einem Zitat aus dem Hebräerbrief über Abraham, denn er wartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Amen.